Tagesordnungspunkt 5d, das ist die Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Souveränität bewahren, Grenzüberschreitungen der Europäischen Zentralbank begegnen, Negativzinsen verbieten und erstatten. Für die Aussprache ist eine Dauer von 30 Minuten beschlossen. Wenn Sie die notwendigen oder für notwendig gehaltenen Platzwechsel am besten unter Benutzung von Nasen- und Mundschutz zügig vornehmen, denn die Tagesordnung ist ohne dies heute für den Freitag schon relativ lang, sodass ich also bitte, wieder Platz zu nehmen. Die Aussprache, die 30 Minuten haben wir beschlossen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Dr. Bruno Hollnagel, AfD.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, um es gleich vorwegzunehmen, es geht mir nicht darum, die Unabhängigkeit der EZB infrage zu stellen. Sie darf aber erstens nicht in die Rechte anderer angreifen und muss zweitens die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen wahren, also die umfangreichen Auswirkungen ihres Tuns im Auge behalten. Zum Eingriff in das Recht anderer. Indem die Deutsche Zentralbank im Auftrag der EZB Negativzinsen erhebt und ihre Gewinne letztlich an den Staat abführt, so wirkt das praktisch als eine Steuer. Auch Professor Ehlige spricht es deswegen in diesem Zusammenhang in seinem Kurzgutachten im Jahr vom Februar 2020. Der Mechanismus, der in seiner Wirkung einer Sondersteuer gleichkommt. Das ist der Mechanismus, der hier eingesetzt wird. Die Steuerhoheit aber ist alleine dem Parlament gegeben. Dieses Recht dürfen wir nicht aus der Hand geben. Zur Verhältnismäßigkeit. Professor Knopf schreibt in seinem Gutachten vom Oktober 2019 zur Wirksamkeit der Negativzinsen, ich zitiere, die Maßnahmen der EZB verstoßen gegen das Subsidiaritätsprinzip Artikel 5 Absatz 3 EUV-Vertrag und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Artikel 5 Absatz 4 EUV. Bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeiten der Maßnahmen der EZB sind folgende Punkte besonders zu bedenken. Null- und Negativzinsen sind wirtschaftlich gesehen absolut absurd. Niemand mit gesundem Menschenverstand würde jemandem Geld geben, wissend, dass er garantiert weniger zurückkriegt. Es wäre dann sinnvoller, das Geld in unserem Kopfkissen zu behalten. Die Banken haben negativ, für Banken haben Negativzinsen zwei Effekte. Sie dürfen erstens drücken sie das Zinsniveau insgesamt und damit wird die Gefahr erhoben, dass die Zinsen der eingenommenen Zinsen der Banken nicht mehr die Risiken decken. Zweitens aber rauben die Negativzinsen den Banken Eigenkapital, sodass sie weniger in der Lage sind, Risiken zu tragen. Das gefährdet insgesamt die Finanzstabilität Deutschlands. Die angeblichen Lösungen wie Haftungsgemeinschaften und synthetische Verbriefungen verschleiern die Situation nur, aber sie lösen sie eben nicht. Wir alle wissen, tiefe Zinsen führen zu Kapitalfehllenkungen. Sie erzeugen Blasen, die später platzen und großen wirtschaftlichen Schaden erzeugen. Beispiel Spanien. Zu tiefe Zinsen verleiten dazu, mehr Kredite aufzunehmen, als es gesund ist. Zum Ende 2019 sollen in Deutschland 330.000 sogenannte Zombie-Unternehmen vorhanden sein. Die Kreditreform spricht aktuell von 550.000 Zombie-Unternehmen. Zombie-Unternehmen, das sind Unternehmen, die nicht in der Lage sind, mehr ohne neue Kredite zu überleben. Die Zahl kann gemäß Kreditreform noch infolge der Lockdown-Auswirkungen sich auf 700.000 bis 800.000 erhöhen. Das Damoklesschwert schwebt über dem Finanzplatz Deutschlands. Von den Niedrigzinsen sind nicht nur Sparer negativ betroffen, sondern natürlich auch Versicherungsgesellschaften, Pensionsfonds, also praktisch alle Bürger. Zu niedrige Zinsen nehmen den Markt den Zinsdruck mit dem Ergebnis, dass absinkende volkswirtschaftliche Effizienzen erreicht werden und zweitens der Aufkauf von Firmen erleichtert werden, das heißt die Zentralisation der Unternehmen. Insgesamt ist festzustellen, dass Negativzinsen durch unwirtschaftliche Ressourcenallokation wirtschaftliche Schwächen erzeugen. Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, die Politik der EZB greift unangemessen in die Rechte des Parlaments ein und ihre Politik unverhältnismäßig. Wir müssen etwas dagegen tun, zum Beispiel indem wir gemeinsam überlegen, ob wir nicht die Negativzinsen erstatten. Dankeschön.
Nächster Redner ist der Kollege Dr. André Berghecker, CDU-CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Herr Hollnagel, ich habe mir sogar nicht nur Ihren Antrag durchgelesen, sondern im Vorfeld auch Ihre Veröffentlichungen dazu. Und Sie werden sich nicht wundern, wenn ich dezidiert und aus voller Überzeugung etwas anderer Meinung bin. Der wesentliche Inhalt des Antrags der AfD-Fraktion, den wir jetzt hier debattieren, ist die Kritik an den negativen Zinsen auf Einlagen im Eurosystem. Sie werfen der EZB Kompetenzüberschreitungen vor und der Bundesbank Grundrechtsverstöße. Sie fordern mit Ihrem Antrag die Bundesregierung auf, die Bundesbank aufzufordern, deutsches Recht einzuhalten und keine Negativzinsen zu erheben. Und die Geschäftsbanken sollen die Negativzinsen an die Kunden erstatten. Wenn das mal so einfach wäre. Ja, in der Situationsbeschreibung gebe ich Ihnen recht. Wir haben eine seit Jahren andauernde Niedrigzinsphase mit gravierenden und zum Teil negativen Auswirkungen auf die Realwirtschaft, auf die Finanzwirtschaft, auf die öffentlichen Haushalte und, was wahrscheinlich am schwierigsten ist, auf die privaten Sparer. Das finde ich auch nicht gut. Und ich würde mir wünschen, dass die Phase der Niedrigzinszeit, dass die vorbeigeht und dass wir eine Abkehr dieser Situation haben von der expansiven Geldpolitik. Aber es ist nun mal kein Wunschkonzert, diese Situation. Und es ist nicht so trivial und vor allen Dingen nicht so eindimensional, wie Sie es verkünden und hier auch vorhin erneut wieder vorgetragen haben. Wir befinden uns in einer nie dagewesenen oder seit Jahrzehnten nicht dagewesenen Rezession. Und das müssen wir natürlich bei dieser Analyse berücksichtigen. Ich möchte Ihnen drei Gründe oder drei Gedanken nennen, warum Ihr Antrag nicht so gut ist. Erstens, das Timing. Der Zeitpunkt ist äußerst ungünstig. Es sind sich doch alle einig, bei den politischen Kraftanstrengungen kommt es derzeit darauf an, dass die Wirtschaft sowohl in Deutschland als auch in Europa wieder anfährt und unterstützt wird. Und genau jetzt diskutieren Sie die Streichung von Negativzinsen. Aber Negativzinsen haben doch ein Ziel. Negativzinsen sollen die Banken animieren, mehr Geld an die Unternehmen auszugeben und nicht bei den Banken zu parken. Dadurch soll die Wirtschaft angekurbelt werden und das Geld nicht gespart werden. Und Ihr Antrag gefährdet genau diesen Gedanken und erzeugt das Gegenteil. Und zudem, das haben Sie verschwiegen, zudem finde ich diesen Antrag einen deutlichen Eingriff in die geschäftspolitischen Entscheidungen der Banken. Das ist gar nicht so trivial. Und vor allen Dingen in deutlichem Widerspruch zu dem, was Sie sagen, einen Eingriff in die Unabhängigkeit der Banken. Und das machen wir natürlich nicht mit. Der zweite Gedanke. Die EZB hat doch ein Ziel. Sie hat ein Mandat. Sie möchte Preisstabilität gewährleisten und, soweit das möglich ist, die Wirtschaftspolitik dabei unterstützen. Und die EZB stellt aktuell fest, dass das Zusammenwirken von Geld- und Fiskalpolitik, wie wir das in verschiedensten Bereichen versuchen und unterstützen, eine positive Wirkung auf die Wirtschaft und die Unterstützung der Erholung der Wirtschaft hat. Und eine verfrühte Verschärfung aller Finanzierungsbedingungen könnte die wirtschaftliche Erholung gefährden. Und diese Gefahr verstärken Sie durch Ihren Antrag. Und das können wir nicht zulassen. Wir müssen alles dran tun, dass die Wirtschaft sich wieder erholt und wir aus dieser Spirale herauskommen. Der dritte Gedanke. Die Negativzinsen sind eine Möglichkeit im Werkzeugkasten der Geldpolitik. Aber Sie verschweigen auch, dass es viele andere Elemente gibt, die Einfluss auf die Niedrigzinsphase haben. Ich nenne Ihnen mal drei. Die Demografie. Mit zunehmendem Alter setzt man auf Sicherheit, weniger auf Rendite. Man spart mehr, als dass man investiert, um für die Alterszeit vorzusorgen. Ich nenne Ihnen die Digitalisierung. Die neue Wertschöpfung ist nicht mehr so kapitalintensiv, wie wir es bisher kannten in der Industrie mit ihren Anlagen und Maschinen, die wir immer wieder erneuern und einsetzen mussten. Und ich nenne Ihnen als dritten Gedanken den natürlichen Zins. Dieses Phänomen wird seit Jahrzehnten diskutiert und ist auch sicherlich nicht leicht zu berechnen. Aber in der Tendenz sind sich doch alle einig. Dieser Zins, der natürliche Zins, geht seit Anfang der 80er Jahre zurück und spätestens seit der Finanz- und Wirtschaftskrise verharrt er auf einem außerordentlich niedrigen Niveau. Und das nicht nur bei uns, das ist weltweit festzustellen, in vielen entwickelten Volkswirtschaften. Und es ist kein Phänomen nur in der EU und kein Phänomen nur in Deutschland. Also das Streichen von Negativzinsen, dadurch können Sie dieses Phänomen der Niedrigzinsphase nicht mal eben so beheben. Das ist schon etwas komplexer und differenzierter zu sehen. Und vor allen Dingen, nur durch eine von der Politik unabhängige EZB, nur durch eine von der Politik unabhängige Bundesbank kann eine wirksame Geldpolitik gewährleistet werden mit dem Ziel der Preisstabilität. Und daran wollen wir uns ausrichten. Und der Streit über Begrifflichkeiten, wer darf wen wie auffordern hier in unserem Gemeinschaftssystem oder wie ist rechtlich eine Summe zu kategorisieren, das vernebelt das Ganze. Das führt uns nicht weiter. Ich glaube, Politik tut sehr gut daran, sich jetzt hier zurückzuhalten und nicht in das Bankensystem insofern einzugreifen. Und zu guter Letzt, die Verfassungsmäßigkeit oder die Vereinbarkeit mit europäischem Recht wird einzig und allein durch das Bundesverfassungsgericht und den Europäischen Gerichtshof festgestellt. Und das ist auch gut so. Aber es steht natürlich jedem frei, der klagebefugt ist, sich gegen Negativzinsen zu wenden. Mir ist nach heutigem Stand aber weder eine Geschäftsbank, noch eine Notenbank, noch ein Bankenverband bekannt, der sich hiergegen wendet. Natürlich finden die das zum Teil nicht schön, aber es hat sich keiner im Moment dagegen gewendet, Negativzinsen zu beklagen. Und deswegen glaube ich, der Bankenverband hat es auch gesagt, er ist in dieser Situation sehr, sehr zurückhaltend. Deswegen gibt es in der Summe verschiedenste Gründe, gut sachlich begründbare Gründe, Ihren Antrag abzulehnen. Vielen Dank.
Jetzt erteile ich das Wort dem Kollegen Frank Schäffler, FDP.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Keiner der Vorredner hat heute eigentlich das angesprochen, was wir die ganze Woche hier diskutieren, nämlich die Frage der Nachhaltigkeit. Wir haben eine Nachhaltigkeitswoche im Deutschen Bundestag. Und deshalb ist dieser Tagesordnungspunkt eigentlich nicht schlecht. Denn wir müssen uns mal fragen, ist das, was wir in der Geldpolitik machen, eigentlich nachhaltig für künftige Generationen? Und ich meine, nein, es ist nicht nachhaltig, sondern wir leben eigentlich auf Kosten künftiger Generationen, was das Geldwesen betrifft. Und da hilft es nicht, wenn die AfD einen Antrag stellt und sagt, die Banken sollen die Negativzinsen ihren Kunden erstatten. Das ist natürlich nur ein Symptom der Krise. Es ist nicht die Ursache der Krise. Die Krise ist eine Verschuldung, eine Überschuldung von Staaten und Banken weltweit. Die Schuldenstände weltweit waren noch nie so hoch in der Nachkriegszeit wie aktuell. Und deshalb, glaube ich, müssen wir darüber diskutieren in der Nachhaltigkeitswoche. In den letzten 25 Jahren hat die weltweite Verschuldung um 250% zugenommen. In der Eurozone hat die Verschuldung inzwischen 29,3 Billionen Euro erreicht. Allein die öffentliche Verschuldung in der Eurozone sind 10,3 Billionen. Jeder Bürger in der Eurozone ist durchschnittlich mit 30.000 Euro verschuldet. Und die Ursache dafür ist, dass wir kein gutes Geld haben. Wir brauchen gutes Geld in der Eurozone weltweit, weil das letztendlich die Ursache dafür ist, dass wir immer stärker in die Verschuldung hineinwachsen. Die EZB druckt die Probleme aktuell weg. Das PSPP-Programm hat ein Volumen inzwischen von 2,3 Billionen Euro. Das Pandemieprogramm PEP hat ein Volumen von 1,3 Billionen Euro. Und beide Programme gehen haarscharf an den Kriterien entlang, die das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil am 5.5. gefasst hat. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, es ist noch keine monetäre Staatsfinanzierung. Und das, was wir jetzt aktuell betreiben, läuft immer stärker in die monetäre Staatsfinanzierung hinein. Der Kapitalschlüssel, den die Notenbanken derzeit anwenden, ist immer stärker entlang dessen, was das Bundesverfassungsgericht bei den Anleihenkäufen letztendlich verboten hat. Auch der Anteil der Anleihen, die die Notenbanken kaufen, ist inzwischen nahezu an der Grenze zu einem Drittel dessen, was zulässig ist. Und ich glaube, der Zins muss in unserer Gesellschaft wieder ein Risiko ausdrücken. Er muss letztendlich dafür sorgen, dass er einen Preis hat, der Zins. Und er muss dafür sorgen, dass er auch die Zeitpräferenz zum Ausdruck bringt. Ansonsten passiert das, was die Linken, und der Kollege De Masi ist ja gleich da, was die Linken eigentlich wollen. Walter Eucken hat in seinen Grundsätzen der Wirtschaftspolitik Lenin zitiert. Und Lenin soll gesagt haben, wer die bürgerliche Gesellschaft zerstören will, der muss ihr Geldwesen verwüsten. Und wir sollten alles dafür tun, dass das nicht passiert.
Doris Barnett, SPD, ist die nächste Rednerin.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, mal wieder ein typischer AfD-Antrag, ein bisschen sozialheuchlerisch, denn er spricht von Steuern. Dabei geht es wie immer, wenn es um die EU geht, gegen die EU. Sie sind nämlich eher eine Europa-Zerstörerpartei und nicht der strahlende Retter, sondern eher der Retter in der rostzerfressenen Rüstung. Diese Partei lässt keine Gelegenheit aus, und sei sie noch so klein, auf die EU einzudreschen. Die EU ist aber eine Wertegemeinschaft. Für sie hat die EU keinen Wert, das wissen wir. Höchstens, wenn sie sich mit Gleichgesinnten auf EU-Ebene treffen. Mit dem Antrag wettert die AfD nun gegen die EZB wegen Negativzinsen. Dabei müssten sie Beifall klatschen, tobenden Beifall. Deshalb will ich Ihnen und den Zuschauern mal ganz langsam erklären, um was es geht, nämlich nicht um Steuern. Negativzinsen ist ein Instrument, mit dem Deutschland, die Schweiz, Dänemark, Japan und andere Länder schon länger arbeiten. Und selbst in den USA überlegt man sie sich jetzt. Dieses Instrument geht nämlich wie folgt. Ich will als Staat nicht, dass die Geschäftsbanken ihr Geld bei mir bzw. bei der Zentralbank nur bunkern. Verbieten kann ich das nicht, weil die Geschäftsbanken nicht bzw. nicht genug investieren in die Wirtschaft, kann ich als Staat das natürlich auch tun, in die Infrastruktur zum Beispiel. Ich müsste aber dazu Kredite aufnehmen von den Banken, die das gerade bei mir bunkern. Das kostet mich Geld, nämlich Zinsen. Aber ich kann als Staat es auch andersrum machen. Ich gebe Anleihen heraus, weil die Geschäftsbanken wissen, dass meine Staatsanleihen sehr solide sind. Verspreche ich den Geschäftsbanken allerdings dann keine Zinsen, sondern umgekehrt, ich fordere von denen Prämien. Also umgekehrte Zinsen, Negativzinsen. Und die Geschäftsbanken nehmen das sogar an. Ich will Ihnen sagen, dass in wenigen Monaten im Jahr 2014, in 8 Monaten, das Schuldenmanagement des Bundes auf diese Weise immerhin 3,8 Milliarden Euro gut gemacht hat, Negativzinsen. Seit 2014, nachdem natürlich die Lehman Brothers zusammengebrochen waren und eine Wirtschafts- und Finanzkrise ausgelöst haben, verlangt die EZB keine Zinsen, also null Zinsen, wenn sich Banken bei ihr Geld leihen. Mit diesem kostenlosen Geld sollen sie in ihren Ländern der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen. Aber was machen die Banken? Sie sparen das Geld, sie legen es lieber auf die hohe Kante. Das nützt den Unternehmen und den Volkswirtschaften im Süden Europas natürlich auch bei uns recht wenig. Also macht die EZB das, was verschiedene Staaten auch schon längst tun. Sie arbeiten mit Negativzinsen, um eben diese Geschäftsbanken zu bewegen, ihr Geld nicht zu horten, sondern in ihre Volkswirtschaften anzulegen, um Unternehmen, Existenzgründer, Mittelständler usw. so zu unterstützen. Denn die gleichen Banken, die das Geld irgendwo horten, reden uns Kleinsparern ja dauernd ein, wir sollen das Geld nicht sparen, sondern wir sollen es auch irgendwo investieren, was riskieren. Das müssten die Geschäftsbanken auch tun, aber sie machen es nicht. Für sie ist es besser, wenn der Nationalstaat das Risiko übernimmt, also sich bei ihnen mit Zinsen Kredite nimmt, wo sie dann wieder verdienen, statt dass sie das Geld in die Unternehmen anlegen. Dabei könnten sie jetzt sehr nachhaltig investieren in die Wasserstoffindustrie, in die E-Mobilität und so weiter. Und das sind keine Zombie-Unternehmen. Aber warum tun die Banken das nicht? Also, die EZB will, dass das Bunkern von Geld bei ihr unattraktiv wird und die Geschäftsbanken in Europa zu guten Konditionen, sie selbst zahlen ja Nullzinsen bei Kreditaufnahme, eine erhöhte Kreditvergabe eben in den Nichtbankensektor vornimmt. Damit wird die Wirtschaft angekurbelt, Arbeitsplätze und Wohlstand geschaffen. Auch Ländern wie Spanien, Griechenland und Italien und den vielen anderen, die in einer wirtschaftlichen Krise stecken, könnte dadurch geholfen werden. Das müsste Sie von der AfD doch ganz besonders freuen. Denn wenn das so gelänge, bräuchten wir nicht extra Mittel aus der EU, um in die Länder zu schicken, damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Und das ist das ganze Geheimnis hinter Negativzinsen. Ich könnte jetzt Ausführungen machen, dass die EZB einen Freibetrag auf die negativen Zinsen für Banken eingeführt hat. Aber das ist ein Thema eher für Feinschmecker. Um diese Details geht es auch nicht. Für die AfD geht es nur mal wieder darum, die Europäische Union und ihre Einrichtung mies zu machen, schlechte Stimmung zu schüren und hochkomplexe Themen auf ein Schlagwort zu reduzieren. Die AfD hat aber, wenn es um Europa geht, nie Gutes im Sinn. Nationalisten können mit einem friedlichen Zusammenleben von Völkern, mit freiem Warenverkehr, mit solidarischem Miteinander nichts anfangen. Ich zuerst und dann lang, lang nichts. Das ist ihr Mantra. Wenn jeder an sich denkt, ist das alle gedacht. Das ist doch ein sehr simples Weltbild. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer großen Unternehmen, von der BASF, Lufthansa, Airbus, VW, Daimler und so weiter, bis hin zu den Pfalz-Flugzeugwerken, Mittelständler und die vielen anderen tausend Unternehmen in Deutschland wissen, wie es um ihre Arbeitsplätze stünde, könnten sie sich nicht auf den europäischen Markt verlassen. Das Schlimme ist, dass viele von Ihnen in der AfD das auch wissen und somit wieder besseren Wissens lieber Unfug verbreiten, weil das besser in Ihr Weltbild passt. Sie tun mir leid. Sie sind leider Kleingeister und bleiben es, deren Antrag nur eine Befassung kennt, gleich in die Runde Ablage. Vielen Dank.
Nächster Redner ist der Kollege Fabio Di Masi, Die Linke.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, also zur feinen Ironie der Geschichte gehört ja, dass in dem Alter, in dem Frank Schäffler von der FDP Lenin gelesen hat, da war ich im Kommunionsunterricht und habe Volkswirtschaft studiert, aber so ist das eben. Die Menschen wurden in den letzten Jahren immer mehr in die private Altersvorsorge gedrängt und deswegen sind viele natürlich frustriert über die niedrigen Zinsen. Die AfD sollte bei diesem Thema allerdings den Ball möglichst flach halten, denn sie sind die einzige Fraktion in diesem Haus, die bis heute kein Rentenkonzept vorgelegt hat. Und wenn es nach Herrn Meuthen ging von der AfD, dann würden wir ja die gesetzliche Rente gleich ganz abschaffen. Das ist Riester auf Steroiden. Sie sollten sich deswegen hier nicht zum Anwalt der Kleinsparer aufspielen. Der Kollege Berkecker hat darauf hingewiesen, dass die Realzinsen seit vielen Jahren im Trend sinken. Das ist übrigens nicht nur im Euroraum so, sondern es ist auch in der Schweiz so. Mit der Schweiz kennt sich die AfD ja ein bisschen aus. Einige machen da ihre Steuererklärung und werden vom Zürcher See finanziert. Und deswegen ist eine ganz andere Debatte notwendig, wie wir nämlich das Zinsniveau wieder normalisieren können. Und dafür braucht man öffentliche Investitionen in Europa. Das ist der Schlüssel. Aber wo ich Ihnen recht gebe, ist, dass natürlich auch Negativzinsen in ihrer Wirkung sehr zweifelhaft sind. Denn man kann natürlich auch die Banken ja nicht zur Kreditvergabe zwingen, wenn keine Nachfrage da ist. Allerdings heißt das nicht im Umkehrschluss, dass man jetzt die Zinsen hochzieht und dann ist alles schön. Denn was bringen den Menschen Zinsen auf ihre Guthaben, wenn ihre Geschäfte pleite gehen, weil sie sich nicht mehr finanzieren können? Was bringen den Menschen höhere Zinsen, wenn ihr Job weg ist? Und deswegen ist der Schlüssel öffentliche Investitionen, um wieder Zuversicht in der Wirtschaft zu schaffen. Und ich will ja auch noch mal erklären, was Sie mit Ihrem Antrag eigentlich vorhaben. Sie schreiben ja, die Bundesbank solle den Banken die Negativzinsen erstatten und die Banken dann den Sparern. Das heißt ja nichts anderes, als dass die Reinigungskräfte hier in diesem Haus oder die Polizisten mit sehr geringen Ersparnissen, weil ja dann der Notenbankgewinn sinkt und das die Steuerzahler trifft, dafür zahlen sollen, dass Herr Gauland seine Zinsen kassiert auf seinem Konto. Und das ist einfach völlig unanständig. Und deswegen habe ich einen ganz einfachen und pragmatischen Vorschlag. Wenn Sie hier irgendjemand was erstatten wollen, dann erstatten Sie doch erstmal Ihre verdeckten Parteispenden, die Sie aus der Schweiz kassieren. Dann wären wir schon einen Schritt weiter. Vielen Dank.
Lisa Paus, Bündnis 90/Die Grünen, ist die nächste Rednerin.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, werte AfD, auch ein Paul Kirchhoff kann irren. Und ich schwanke immer noch in der Frage, ob der ehemalige Verfassungsrichter es verdient hat, von Ihnen in diesem Antrag zu Ihrem Kronzeugen gemacht zu werden, aber ja. Der inzwischen emeritierte Professor aus Heidelberg, wie Gerhard Schröder ihn gerne nannte, hat im letzten Jahr mal wieder einen rausgehauen. Konkret hat er behauptet, es gebe ein Grundrecht auf Zinsen. Und das greifen Sie von der AfD jetzt hier mit dem Antrag auf und wollen sich und Ihrer Euro-Zerstörungsstrategie ein rechtsstaatliches Antlitz verleihen. Aber das werden wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und deswegen werde ich jetzt hier nicht ökonomisch argumentieren, sondern noch mal das juristisch darlegen. Es reicht eben nicht das Resonieren eines einzelnen ehemaligen Verfassungsrichters, sondern es geht um die tatsächlichen Urteile des Bundesverfassungsgerichts in dieser Angelegenheit. Und diese Urteile sagen allesamt eindeutig Nein. Um es konkret mit den Worten des Bundesverfassungsgerichts auszudrücken, aus Artikel 14, Recht auf Eigentum, ergibt sich weder eine staatliche Wertgarantie des Geldes noch das währungs- und wirtschaftspolitische Leitbild, die Vorstellung eines stabilen Geldes zu verwirklichen. So im Band 105, Seite 17 oder auch an anderer Stelle. Und das liegt eben daran, dass Artikel 14 den Bestand, aber nicht den Tauschwert vermögenswerter Rechte schützt. Und so hält eben auch Otto Depenheuer, ein sehr konservativer und sehr eurokritischer Staatsrechtler, jemand, den Sie von der AfD sonst immer sehr gerne zitieren und auch als Experten hier in den Bundestag zur Anhörung einladen, dieser Otto Depenheuer sagt, hält in seiner Kommentierung zu Artikel 14 Grundgesetz fest, Artikel 14 Grundgesetz kann grundsätzlich nicht gegen eine staatliche Geldpolitik mobilisiert werden, die Inflation oder Negativzinsen bewusst oder unbewusst in Kauf nimmt. Artikel 14 Grundgesetz enthält weder ein Grundrecht auf Preisstabilität noch eine staatliche Wertgarantie des Geldes. Und das liegt daran, um noch einmal das Bundesverfassungsgericht zu zitieren, dass der Geldwert in besonderer Weise gemeinschaftsbezogen und gemeinschaftsabhängig ist. Er bildet sich im Rahmen der staatlichen Währungshoheit und Finanzpolitik wesentlich auch durch das Verhalten der Grundrechtsberechtigten selbst, insbesondere der Preise, Löhne, Zinsen, wirtschaftliche Einschätzung und Bewertungen. Und für die Zinsentwicklung gilt nichts anderes. Außerdem, es ist eben so, der Einfluss der EZB auf das Zinsniveau ist, auch wenn Sie von der AfD immer wieder populistisch was anderes behaupten, eben nicht der einzige oder gar nur der bestimmende Faktor. Das hat uns übrigens auch gestern im Deutschen Bundestag noch einmal der Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann, den Sie ansonsten auch immer gern als Kronzeugen heranziehen, eindrucksvoll erläutert. Stimmt, es war vorgestern. Die Wahrheit ist einfach, negative Zinsen kann man nicht verbieten, auch nicht die AfD. Man kann sie allerdings durch eine kluge Wirtschafts- und Fiskalpolitik überwinden, mit einem klaren Kurs und klarer Rechtssicherheit für klimaschützende Investitionen und einer offensiven Investitionsstrategie für eine klimaneutrale und sozialökologische Wirtschaft. Und dann werden wir auch wieder positive Zinsen haben, meine Damen und Herren.
Voraussichtlich letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Alexander Radwan, CDU/CSU.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben einen Antrag der AfD vorliegen, der von den Vorrednern schon entsprechend bewertet wurde. Und ich glaube, es ist nicht weiter notwendig, auf diesen einzugehen. Eigentlich bräuchten wir auf Grundlage für diesen Antrag gar keine Debatte. Aber ich halte die Debatte trotzdem für richtig zum jetzigen Zeitpunkt. Und die Kollegin Paus hat es ja kurz erwähnt. Wir haben diese Woche zum ersten Mal einen monetären Dialog in diesem Haus geführt mit dem Bundesbankpräsidenten Weidmann. Und dieser Dialog wird jetzt institutionalisiert und soll fortgeführt werden. Und das, was im Antrag der AfD, was ja nicht überraschend ist, komplett fehlt, ist natürlich eine Ausrichtung auf die Zukunft. Lösungsansätze sind sowieso nicht drin. Und dieser monetäre Dialog, wenn wir ihn jetzt führen mit der Bundesbank und dann auch indirekt und direkt mit der Europäischen Zentralbank, bedarf natürlich einiger Vorgaben und Formulierungen von unserer Seite, weil die Europäische Zentralbank und die internationalen Zentralbanken haben letztendlich die gesamte Politik der letzten Jahre ausgeschrieben zur Prüfung. Es wird kritisch hinterfragt, war die letzten Jahre die Politik richtig oder muss nachjustiert werden. Da lassen Sie mich ein, zwei Punkte jetzt schon formulieren, die ich erwarte, die wir zukünftig von dem Dialog erfahren vom Bundesbankpräsidenten Weidmann. Das erste ist, was sind die Auswirkungen der Zinspolitik, der jetzigen Zinspolitik auf die Ökonomien in Europa, auf den Wohlstand in Europa, auf die Rentensysteme, auf die Banken? Weil bevor ich eine Nachjustierung oder Neujustierung der Zentralbankpolitik vornehme, muss ich erstmal eine ordentliche Analyse machen. Das zweite ist, und das ist noch viel spannender, die Europäische Zentralbank gibt sich Ziele vor, Inflationsziele, nahe gleich 2%. Wir müssen feststellen, in den letzten Jahren wurde dieses Ziel durch die Politik der Zentralbanken nicht erreicht. Auch hierzu hätte ich gerne eine Antwort und Aussage der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank. Warum wurden diese Ziele nicht erreicht? Und wenn wir dann entsprechende Analysen haben, geht es in die Diskussion um die Weiterentwicklung. Da hat ja die Federal Reserve vor kurzem eine entsprechende Vorgabe gemacht, indem sie erklärt hat, wir wollen zukünftig nicht mehr strikt die 2% Inflationsziel erreichen, sondern wir wollen es im Durchschnitt erreichen. Das ist jetzt kein Plädoyer von mir, dass wir die Politik der FED übernehmen sollen. Die FED hat ja auch andere weitergehende Ziele als die Europäische Zentralbank. Aber es ist ein Ansatz der größten Zentralbank, hier eine Veränderung vorzunehmen. In unserem Gespräch diese Woche mit Jens Weidmann gab es einen entsprechend interessanten Ansatz, den ich für richtig halte, dass man den Warenkorb überprüft. Den gesamten Bereich der Immobilien, ob jetzt die Mietentwicklung, die Entwicklung der Immobilienpreise, die ein Stück weit ja auch Auswirkungen in der Zinspolitik haben, sollten zukünftig, auch wenn es systematisch schwierig ist, entsprechend sich wiederfinden in dem Warenkorb, der zugrunde gelegt wird. Das sind die Bereiche der engen Fiskalpolitik der Europäischen Zentralbank. Da, Frau Paus, wo wir sicherlich einen Dissens haben, ist, und das wird gleichzeitig geführt, ist die Einführung der ESG-Ziele in die Politik der Zentralbanken. Und wir als Unionsfraktion, anders als Sie und anders als die AfD, wollen ja keine Politisierung der Geldpolitik. Und gerade die Einführung der ESG-Ziele, und lassen Sie mich ganz klar betonen, es geht hierbei nicht darum, Klimarisiken zukünftig für den Finanzmarkt zu bewerten, sondern es geht darum, die Forderung der Marktneutralität aufzugeben, dass die Zentralbanken aktiv in diesen Bereich hineingreifen, meine Damen und Herren, und dieses lehnen wir entschieden ab. Und meine Damen und Herren, die nächsten Jahre oder für die Zeit nach Corona muss alles daran gesetzt werden, dass die Europäische Zentralbank aus der Umklammerung der Geldpolitik, der Fiskalpolitik der Mitgliedstaaten befreit wird. Das heißt, die Mitgliedstaaten müssen zurückkehren, müssen endlich ihre nationalen Ausgaben wieder disziplinieren. Und das gilt insbesondere auch unter der anstehenden Entwicklung der EU-Eigenmittel. Das heißt, der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss nicht nur wieder scharfgestellt werden, sondern er muss praktikabel gemacht werden. Er muss entrümpelt werden von den ganzen Ausnahmen, Er muss handlungsfähig gemacht werden, am besten durch eine Auslagerung auf eine neutrale Institution, damit er eben nicht, wie Jean-Claude Juncker mal gesagt hat, warum das Verfahren gegen Frankreich nicht eingeführt wird, because it's France. Das ist keine gute, das ist keine glaubhafte Begründung. Und hier baue ich auf die AfD bei strengen Haushaltsregeln in Europa, die dann eingeführt werden mit ihren Freunden von Le Pen und von Lega, dass sie in der Fraktion im Europäischen Parlament hier strenge Regeln durchsetzen im Interesse von Deutschland. Wir müssen jetzt die Vorbereitungen treffen. Wir müssen jetzt die Vorbereitungen treffen, dass für die Zeit nach Corona die Zinswende eingeleitet wird. Das heißt keine radikale Zinswende, aber eine Zinswende, die den Namen verdient, und dass die Mitgliedstaaten ihre Verantwortung in der Europäischen Union wieder entsprechend wahrnehmen. Besten Dank, meine Damen und Herren.
Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf der Drucksache 22461 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen.